lese den Predigtext, der steht in Daniel 8 und das sind die ersten 19 Verse. Ich habe die Predigt dann übertitelt mit das schöne Einhorn oder das erschienene Einhorn mit Fragezeichen. Und das ist der Text. Im dritten Jahr der Regierung des König Belsazar erhielt ich, Daniel, eine Vision nach jener, die ich am Anfang erhalten hatte. In dieser Vision befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt, und ich war am Fluss Ulai. Ich erhob meine Augen, und da stand vor dem Fluss ein Witter, der hatte zwei Hörner. Beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und war zuletzt gewachsen. Ich sah, wie der Witter gegen Westen, Norden und Süden stieß. Kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt retten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich darauf Acht gab, kam ein Ziegenbock von Westen über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock hatte aber ein Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zum Witter mit den zwei Hörnern und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Witter herankam, sich erbittert auf ihn warf, den Witter schlug und ihm seine zwei Hörner zerbrach. Der Witter war nicht stark genug, ihm standzuhalten. Er warf ihn zu Boden, zertrat ihn und niemand rettete den Witter aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde übermäßig groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und an dessen Stelle wuchsen vier Hörner in vier Himmelsrichtungen, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Das tat außerordentlich groß gegen Süden, Osten und gegen das Herrliche. Und es wagte sich bis ans Heer des Himmels, und warf vom Heer und den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und sein Unternehmen gelang ihm. Da hörte ich einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte ihn, wie lange gilt diese Vision, die vom beständigen Opfer und vom verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heiligtum gereinigt. Als ich, Daniel, die Vision sah und zu verstehen suchte, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann, und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief, Gabriel, erklär diesem die Vision. Da kam er an mein Ohr, und als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Gesicht fiel. Da sprach er zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Endzeit bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde. Er aber rührte mich an, richtete mich wieder auf und sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die festgesetzte Zeit des Endes. Amen. Liebe Gemeinde, wer hat schon einmal ein Einhorn gesehen? Also das ist etwas Visionäres, Mythologisches. Es gibt viele Bilder von Einhörnern, aber sie sind nicht wirklich. Und jetzt ist hier die Rede von einem Einhorn. Also in Wirklichkeit ist es ein Ziegenbock und hat nur ein Horn zwischen den Augen. Das ist sicher auch etwas Mythologisches. Und der Bericht, den Daniel hier gibt, die Vision, die er hat, ist sicher auch mythologisch. Es sind Legenden und so Sachen. Nicht wahr? Nein. Ist es nicht. Das ist, was hier in dieser Vision zu Daniel gesagt wurde, das ist geschehen in der Geschichte. Aber zuerst einmal zur Vision, die der Prophet Daniel hat. Er erschrickt furchtbar, fällt zu Boden, ist wie tot. Das war ja schon bei der ersten Vision, als der Engel des Herrn ihm das sagt, und der Engel des Herrn war dann selbst der Herr, und er ist wie tot. Ich habe einmal eine Veranstaltung eines berühmten deutschen Evangelisten und Propheten besucht. Der kam nach Klagenfurt eingeflogen, und er wollte für seine Aktion werben, ein Traktat zu schreiben für alle deutschsprachigen Haushalte, also ziemlich viele. Und er hat dann erzählt, wie er von Gott eine Vision gehabt hat und wie Gott zu ihm gesprochen hat. Er sagte ihm, Gott sagte ihm, du schreib dieses Traktat und es wird eine große Erweckung geben. Und dann habe er zu Gott gesagt, ja, okay, hast du nicht jemand anderen dafür? Ich? Und Gott sagte zu ihm, doch, ich habe schon zwei gefragt, aber die wollten nicht. Und dann sagte dieser liebe Prophet, ja, ich bin zwar nur dritte Wahl, aber ich bin der Einzige, der tut, was Gott sagt. Und dann hat er geworben für dieses Traktat, er brauchte viel Geld und, naja. Er hat das so locker erzählt, aber das, was wir hier in Daniel sehen und an für sich immer in der Bibel sehen, wenn Gott sich offenbart und in einer Vision mitteilt oder auch erscheint, dann ist das gar nicht locker. Jedenfalls nicht für die, die er da trifft und denen er begegnet. Daniel ist, wie gesagt, beinahe zu Tode erschrocken. Jesaja auch. Johannes, der Apostel, als ihm der Herr Jesus in Offenbarung 1,17 erscheint, da fällt er wie tot zu seinen Füßen nieder und er muss ihn aufrichten. Und das ist der Jesus, den er vor vielen Jahren als junger Apostel, da konnte er sich an seine Brust lehnen. Er war sein Lieblingsjünger sozusagen. Er konnte kuscheln. Aber jetzt, als der verherrlichte Gott und Herr sich ihm offenbarte, ist er wie tot. Furchtbare Angst. Also das ist aber durchwegs so, und dieses Erschrecken der Menschen, auch der heiligsten Apostel und Propheten, hat damit zu tun, dass Gott eben heilig ist und die Heiligen es eben nicht sind. Sie sind immer noch Sünder. Und deswegen erschrecken sie zu Tode, wenn Gott sich offenbart. Das hat diese Prophetin Kärnten, bei ihm war es locker. Wenn Gott sich offenbart, tut er das grundsätzlich durch den Herrn Jesus Christus. Denn der ist der einzige wirkliche Vermittler zwischen Gott und Mensch. Da er die Sünden der Seinen auf sich genommen hat, ihnen seine Gerechtigkeit und Heiligkeit geschenkt hat und ihre aktuellen Sünden halt auch wegnimmt, wenn sie sie ihm geben. Denn Jesaja reinigte mit glühender Kohle seinen Mund, weil er dumm geredet hat. Das alles ist wunderbar, dass er das tut durch den Herrn Jesus Christus, aber es ist nicht locker. Drittens, Gottes Offenbarungen sind nie locker, aber dafür sind sie zuverlässig und wahr. Daniel verstand die Bilder seiner ersten Vision nicht und er versteht auch die Bilder seiner zweiten Vision nicht. Deswegen muss der Herr sie ihm erklären oder den Gabriel schicken, damit der sie ihm erklärt. Und er versteht immer noch nicht viel. Diese zweite Vision, die betrifft hauptsächlich Daniels Zukunft. Daniel hat das nicht mehr erlebt, aber sein Volk hat das erlebt. Was Daniel hier sah, ist in Erfüllung gegangen. Also ja, diese drei Merkmale, dass auch in Erfüllung geht, was Gott sagt, definitiv. Ja, das habe ich bei dem Evangelisten halt nicht gesehen. Er hat zwar das Traktat geschrieben, aber Erweckung? Nein, nix. Ich habe ihm also nicht geglaubt. Gut. Was Daniel hier sieht und ihm der Heilige erklärt, das kam folgendermaßen. Das Einhorn, also zuerst zuvor noch der Widder mit den zwei Hörnern, wo das eine wächst, das ist das Medo-Persische Reich, wobei das Persische Reich stärker wird als das Medische. Und dieses Persische Reich wird das Babylonische Reich erobern. Und das ist dann für sich eine große Sache. Allerdings, dieses Persische Reich bleibt nicht bestehen. Da kommt eben das Einhorn, der Ziegenbock. Der Ziegenbock ist, das Einhorn ist Alexander der Große. Und er hat unwahrscheinlich schnell dieses Riesenreich erobert. In 6 Jahren. Ja, ging's über Griechenland nach Kleinasien, nach Süden, nach Ägypten und dann nach Osten bis Babylon, Perser, bis nach Indien. Und erst seine eigenen Soldaten haben ihn in Indien gezwungen, dass er wieder umkehrt. Und dann ist er wieder zurück und er starb. Mit 33 Jahren, so alt wurde der Herr Jesus Christus auch. Und was Alexander hinterlassen hat, also das Reich, das blieb nicht zusammen. Aber eines hat er hinterlassen. Er hat die griechische Kultur und die griechische Sprache auf 3 Kontinenten verbreitet. Der griechische Humanismus und dessen Götterwelt, die waren plötzlich da. Ja, aber sein Reich wurde aufgeteilt. Also er hatte mehrere Generäle und Leibwächter und 4 davon haben die größeren Teile erwischt. Ptolemäus im Süden hat Ägypten, Teile des Sudans und bis hinüber nach Libyen besessen und behalten. Er hat den Pharaonenthron erobert. Und die letzte, die von ihm abstammt, war die Kleopatra. Lysimachos hat die heutige Türkei erobert, etwas mehr von Europa noch dazu. Seleukos den Mittleren und den Nahen Osten, das, was ihr auf der Karte gelb seht. Und Kassandros, der kein General war, sondern ein Makedonier, der stritt sich Makedonien und Griechenland. Diese 4 großen Reiche, die wurden werden Diadochenreiche genannt, das heißt Nachfolgereiche. Und all das geschah mehr als 200 Jahre nach Daniel. Er hat das nicht mehr erlebt, aber sein Volk war so betroffen davon. Und sein Volk war besonders von dem einen kleinen Horn betroffen, das dann außerordentlich groß gegen Süden, Osten und gegen das Herrliche war. Ist auch ein kleines Horn, aber sozusagen hoho. Ja, das Herrliche, das ist laut Jesaja 4,2 der Spross des Herrn. Der Nachkomme, das ist der Herr Jesus. Laut Hesekiel 20,6 ist es das gelobte Land und laut Daniel 11,45 der Berg des Heiligtums. Dieses kleine Horn, der groß tut und gegen all das vorgeht, ist ein Nachfahre von Seleukos, dem General. Er ist Antiochus. Und er hat sich noch einen zweiten Namen gegeben. Also das mit dem Basileus, das ist der König. Dann steht da auf seiner Münze Antiochus. Und dann steht noch Gottes Erscheinung. Gottes Erscheinung. Epiphanie. Er ist Epiphanes, hat er sich nicht genannt. Und weil er im Krieg auch noch tüchtig war, ließ er noch auf die Münzen schreiben und hat den Titel beansprucht, dass er der Siegesträger wäre. Der Nikephoros. Also Antiochus der Vierte ließ sich als der erschienene Gott bezeichnen. Nebenbei, es gibt im römisch-katholischen, orthodoxen und im lutherischen Kirchenjahr seit dem 4. Jahrhundert ein christliches Fest, das nicht auf die jüdisch-biblischen Feste Passa, Ostern und Pfingsten zurückgehen, auf diese zwei Feste. Es gibt da noch eins. Es heißt Epiphanias, Erscheinung, Erscheinung des Herrn. Und es wird gefeiert zur Erscheinung des Herrn Jesus Christus und es ist besser bekannt unter dem Wort Weihnachten. Zurück zu Antiochus, dem erschienenen Gott. Er war sehr tüchtig. Auch hinterlistig. Er war nicht der, der die normale Thronfolge haben hätte sollen. Er hat sich in Rom aufgehalten und hat in Rom gelernt, wie man an die Macht kommt. Und das hat er dann auch getan. Was hat er getan? Er ist gegen Ägypten gezogen, gegen Ptolemäus und hat sie besiegt. Und dann ist er noch gegen das Herrliche gezogen und hat da gewütet. Da steht in Vers 10 bis 12, er wagt sich bis ans Heer des Himmels und warf von dem Heer und den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob er sich, nahm ihm das beständige Opfer weg. Seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer, wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und sein Unternehmen gelang. Auch. Also Antiochus plünderte den Tempelschatz, das heißt die Gaben an Gott, die zur Erhaltung von Priestern, von den Priestern und dem Gebäude und auch den Opfern, gegeben wurde. Er führte die humanistische griechische Kultur ein, und zwar gewaltsam. Das setzte er durch, beinhart, wer nicht gehorcht hat, wer nicht humanistisch-griechisch dieses Weltbild und Menschenbild übernommen hat, der war schon einmal weg. Ja, das hat er getan. Erstens hat er Gottes treues Volk, die als Heer des Himmels bezeichnet werden, er hat sie geschlagen. Er hat sie in Schlachten einfach abgeschlachtet. Zweitens, die Sterne, die er zu Boden wirft, sind laut Daniel 12,3 und Offenbarung 1,20 die treuen Prediger Gottes, die nicht von Gottes Wort abgewichen sind, die hat er zu Boden geworfen. Wahrscheinlich auch getötet. Drittens, der Fürst des Heeres. Ja, der Fürst des Heeres ist dann für sich der Herr selbst, ist der Herr Zebaoth. Steht hier. Antiochus schändet sein Haus, und das geschah so, dass er verboten hat, die Opfer, die Gott gefordert hat, im Tempel weiterhin zu opfern. Stattdessen hat er Schweine genommen und dieses Schweine geopfert, aber nicht dem lebendigen Gott, sondern dem Zeus, als dessen Inkarnation und Erscheinung er sich selbst betrachtete. Antiochos warf die Wahrheit zu Boden. Und die Wahrheit ist was? Die Wahrheit ist Gottes Wort, wie Psalm 119, 160 sagt. Der sagt nämlich, dieser Psalm, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Schön. Und der Herr Jesus betet in Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und in Johannes 14, 6 bezeichnet er sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Schändung von Gottes Wort und die falschen Opfer und die Verleugnung der Wahrheit, das war den liberalen, schon humanistisch, griechisch angepassten Juden ziemlich egal. Es gab einen großen Teil, die, okay, ist halt so. Hauptsache, wir sind irgendwie religiös. Und die Makkabäer-Bücher berichten davon, dass selbst die Priester statt im Tempel ihren Dienst zu tun, wenn draußen Sportveranstaltung war, denn er ließ auch ein Stadion bauen, wenn draußen Sport war, dann sind sie rausgelaufen, haben ihre Priesterkleidung ausgezogen und haben da mitgemacht. Ja, sie haben sich angepasst und ihnen war das egal mit Gottes Haus. Aber den Gottesfürchtigen war das nicht egal. Die Hasmonäer, eine Priesterfamilie, die rebellierten mit vielen Anhängern gegen diesen griechisch-humanistischen Herrscher mit seiner Götterwelt und seinem Menschenbild. Sie bekamen den Beinamen Maccabi, das heißt der Hammer. Es ist Gottes Hammer und nicht Thors Hammer. Und sie haben Krieg geführt gegen Antiochos, Maccabi. Nebenbei die Fußballexperten, die kennen wahrscheinlich den Fußballverein Maccabi Tel Aviv. Und wer heute in Israel ein gutes Bier trinken will, der bestellt sich ein Maccabi, das ist ein Hammerbier. Also diese Makkabäer, die führten jahrelang Krieg gegen die Truppen von Antiochos, eroberten Jerusalem zurück, säuberten den Tempel und weihten ihn wieder ein. Und dieses Tempelweihfest, Chanukka genannt, ist heuer vom 18. bis zum 26. Dezember. Und es wird auch Lichterfest genannt. Und nicht nebenbei, der Herr Jesus, der nennt sich in Johannes 10 den guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe gibt. Damit bezeichnet er sich an für sich als der erschienene Sohn Gottes. Und die Juden wollen ihn steinigen, deswegen. Die Erscheinung Gottes, also die Erscheinung des Gottessohnes. Antiochos war es nicht. Der Herr Jesus war es wohl. Aber zurück zu diesem Text. Da fragt ein nicht genannter Heiliger, wie lange das mit der Abschaffung des Opferdienstes, den Gott angeordnet hat, denn gehen soll. Und dann wird ihm geantwortet, 2300 Abende und Morgen. Jetzt seltsame Zeitangabe, aber jüdische Tage gehen von heute Abend geht der Sonntag bis morgen um 18 Uhr, von Abend zu Abend. Also das ist eine komische Zeiteinteilung, aber es ist so. Und diese 2300 Abende und Morgen, das ist an für sich auch die Opferzeit. Am Morgen und am Abend wurden die Opfer gebracht. Und 2300 Abende und Morgen, da sind sie eben nicht mehr gebracht worden, und das sind 1150 Tage. Und das ist die Zeit von der Tempelentweihung bis zur Tempeleinweihung um 165 vor Christus, und zwar auch im Dezember. Das ist eine von Gott bestimmte Zeit, und das wurde dem Daniel geantwortet, und es ist tatsächlich so lange gegangen. Diese Zeit des Zornes, das war in der letzten Zeit des Zornes, wie Daniel zu hören kriegt, und das bezieht sich auf die festgesetzte Zeit des Endes. Und damit ist ausgedrückt, dass Gott darüber bestimmt, dass Gott das festsetzt. Er ist der Herr der Geschichte, und auch der Zorn, der den Antiochus getroffen hat, Gottes Zorn hat den Antiochus getroffen, hat aber auch die so angepassten Priester und Juden getroffen. Und das Volk wurde an für sich gestraft, bis es dann vorbei war und der Tempel wieder in Ordnung kam. Und dieser Tempel ist ja an für sich ein Hinweis auf den Herrn Jesus Christus. All das, was im Tempel geschah, weist auf ihn hin. Alles, jedes einzelne Detail, das da im Tempel aufgeführt ist, weist auf den Herrn Jesus Christus und auf seine Gemeinde. So. Also der Daniel hat diese Ereignisse nicht erlebt, aber sie sind in der Geschichte wahr geworden. Gott hat ihm diese Vision und diese Erklärung gegeben als Ermutigung für die Gläubigen. Die anderen glauben sowieso nur das, was sie selbst glauben, das berührt sie nicht. Und das heißt konkret, was er hier ermutigt ist, der erschienene Gott, Jesus Christus, ist nicht nur Herr der Weltgeschichte, sondern auch unserer persönlichen Geschichte. Wenn wir die vergangene Weltgeschichte und auch die Gegenwart anschauen, weißt du, chaotisch, drunter und drüber, fast nichts in Ordnung. Und das ist auch mit unserer heutigen und jetzigen Zeit, also es ist eine besondere Zeit, es ist so viel Chaos da, erstaunlich, und das betrifft auch uns jetzt in Mitteleuropa. Ja, es ist eine erstaunliche Zeit. Aber wenn wir das sehen, was hier dem Daniel gesagt wird, Gott ist Herr der Geschichte, das alles läuft nicht von ungefähr, und er wird dem auch ein Ende setzen. Selbst wenn wir unsere persönliche Geschichte anschauen und auf unser Leben zurückblicken, dann sehen wir doch durchaus viel Chaos darin. Aber wir sollen, auch wenn wir das Chaos jetzt noch sehen und das Schlechte, sollen wir nicht deprimiert werden, sondern vielmehr dem Herrn treu sein. Sollen seinem Reich, seinem herrlichen Heiligtum, das ist seine Gemeinde, treu sein und dafür kämpfen. Nicht so wie die Makkabäer das getan haben, nicht der Hammer, nicht mit dem Hammer. Wir sind ja nicht, Gott sei Dank, nicht politisch bedroht. Gottgewollte Gottesdienste sind durchaus möglich. Aber wir sind bedroht durch die liberale Strömung in der Gesellschaft, der Kirchen und natürlich unserer Herzen. Die sind ja auch etwas gleichgültig. Wir können kaum gegen Kirchen und Gesellschaft kämpfen, aber gegen unser betrügerisches Herz können wir und müssen wir kämpfen. Denn wenn es gegen die Wahrheit, Gottes Wort und die Gemeinde hämmert, dann müssen wir das tun. Ich komme zum Schluss. Kapitel 8 schreibt Daniel wieder auf Hebräisch, und es ist deswegen Hebräisch, weil das hauptsächlich sein Volk betrifft, das da, was er da gesehen hat. Sein Volk ist wegen seiner Untreue durch viele Gerichte gegangen und ist jetzt erst wieder zurück in sein Land gekommen und hat auch dort schon wieder den Glauben weitgehend verloren, also die Masse jedenfalls. Und er schreibt ihnen das, was passieren wird. Das mit dem Judas Makkabäus, das waren die wenigen Treuen, die da gekämpft haben. Die Masse war ungläubig, liberal. Das heißt, sie haben schon etwas geglaubt, aber nicht so, wie Gott das gesagt hat. Ja, die Mehrheit der Juden ging immer in der Welt auf. Und sie gingen den Weg der Welt und damit an für sich zum Teufel. Und das gilt auch für unsere Völker. Liberal gegen Gott sein, Gott den lieben Gott sein lassen, sein Wort, na ja, trifft mich nicht oder prallt ab von mir. Das ist liberal. Das ist entarteter Humanismus. Da geht man zum Teufel. Aber die, die an den versprochenen und erschienenen Messias glauben und glauben, wurden zwar vom Unglauben des Volkes und der Völker, also Juden, sie wurden mitbetroffen, also die gläubigen Juden, die wurden mitbetroffen in diesen Gerichten. Das hat ihnen wehgetan. Und das ist auch heute so, wenn Gott ein Gericht gibt oder unsere Gesellschaft richtet, das tut den Gläubigen auch weh. Aber sie kommen nicht ins letzte Gericht. Sie gehen nicht zum Teufel, sondern sie gehen in den Himmel. Das, was hier der Daniel geschrieben hat, das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir dadurch Trost und Ermutigung haben, ihm treu zu sein, sagt Römer 15, Vers 4. Amen.
Amen.